Die meisten Menschen wollen sich eigentlich nicht verändern. Die meisten Menschen wollen sich besser fühlen, keine Frage. Aber zwischen besser fühlen und verändern liegt eben der Schritt, da muss man auch was anderes machen.
Roland Kopp-Wichmann ist Psychologe und einer der bekanntesten Persönlichkeitscoaches im deutschsprachigen Raum. In über 40 Jahren Coaching-Praxis hat er Tausende von Menschen begleitet und sich tief mit dem Thema beschäftigt, warum wir trotz bester Vorsätze oft in unseren alten Mustern stecken bleiben.
Ganz viele Menschen, auch in Deutschland, erleben sich als Opfer und nicht als Gestalter ihres Lebens. Und da sind die identifiziert mit inneren Überzeugungen und halten die eben für die Wahrheit. Und das ist gleichzeitig der Kern von ganz vielen Schwierigkeiten, dass wir eben die Realität nicht so, wie sie ist, objektiv wahrnehmen können.
Wie können wir die Realität also wieder anfangen zu sehen?
Das Symptom ist die Lösung.
Was mich überwältigt hat.
Mindseed mit Leon Heimann.
Willkommen beim Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Ich bin euer Host Leon Heimann und bevor wir mit dieser Podcast-Session starten, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten, der nur wenige Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Wenn du dir dieses Video auf YouTube anschaust oder auch auf Spotify oder Apple Podcasts anhörst, dann freue ich mich riesig, wenn du mir einmal ein Follow hinterlässt. Wenn du es auf YouTube anschaust, hinterlass mir auch gerne einen Daumen hoch, auf Spotify und so weiter, gerne auch eine Bewertung. Das wird mir mega weiterhelfen und das wird auch das Einzige sein, um das ich dich jemals bitten werde. Danke für deine Unterstützung und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Roland, in der letzten Podcast-Session hatte ich Dr. Wolfgang Krüger hier und er hat gesagt, dass die meisten Psychotherapeuten selber was Schweres durchgemacht haben und deswegen auch so gute Begleiter heutzutage sind. Was ist deine Geschichte, Roland?
Also so schwer war die nicht, aber ich sag mal 50er Jahre, ne? So. Da gab es noch keine sanfte Geburt und dergleichen, sondern das Erste, was man damit gekriegt hat als Baby, dass man irgendwie rauskam aus dem Mutterleib, indem man 9 Monate gut verbracht hat, für alles gesorgt war, ne? Und dann hängt man plötzlich kopfüber, kriegt einer hinten auf den Po. Warum? Damit die Lungen sich blähen und so, alles gut gemeint. Und der Saal war auch irgendwie gute Lampen und war mordskalt, also ein ziemlicher Schock. Und es gibt einen, dass es heute anders ist, hat zu tun mit Frédéric Le Boyer. Das war ein Geburtshelfer in Frankreich, der war viel in Afrika unterwegs. Und dem fiel auf, dass die Babys, wenn die in Afrika auf die Welt kommen, dass die alle lachen oder lächeln. Und da hat er sich erinnert, meine Babys in Paris, die lächeln nicht. Ne? Was machen die denn anders? Und dann hat er sich angeguckt, wie gebären die afrikanischen Frauen damals. Und hat er gesehen, naja, schon mal nicht im Liegen, ne? Weil das Liegen ist ungewöhnlich. Im Liegen wird nur gebärt, damit er geboren, damit der, ja, der Arzt gute Sicht hat. Ne? Und dann hat er in seinem Krankenhaus das umgesetzt, hat ein Buch geschrieben, Die sanfte Geburt, hat das Licht herunterdimmen lassen und hat, und deswegen profitieren alle, also seit 20 Jahren, profitieren alle Eltern und Kinder davon. Also Rooming in hat man früher nicht gemacht, war es viel zu viele Keime und was soll der Vater auch dabei, der fällt ja eh nur in Ohnmacht und so. Also da hat sich viel getan, ja.
Also früher haben dann tatsächlich die Babys einen Klaps auf den Hintern bekommen, damit sich ihre Lungenflügel entfalten. Und heute, was wird dann heute gemacht?
Heute ist das allererste, dass das Baby auf den Bauch der Mutter kommt, ne? Weil, und eben sie, das ist ja ein ziemlicher Schock, ne? So, das Baby spürt sicherlich genau, oh, wo bin ich denn da gelandet? Und das ist eben das Vertraute, ne? Dem kann man nicht sagen, muss keine Angst haben, ist alles gut gemeint hier, sondern das ist eben erstens die Wärme, auch den Geruch und auch die Stimme der Mutter eben hört, ne? Und das hat man früher einfach nicht, was soll der Quatsch, ne? Und das heißt, über vieles weiß man heute das nicht mehr. Letzte Woche war eine Klientin da und die hat auch erzählt, über Gefühle, wie war das? Und dann hat die ihre Mutter mal interviewt, ja, also wenn du geschrien hast, ne, dann wusste ich nicht, was machen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, also ihre Oma. Und dann habe ich gesagt, ich habe dich immer auf den Balkon gestellt, ne? Weil frische Luft ist ja gut für Kinder. Und meine Oma hat gesagt, das bekräftigt die Lungen. Mhm. Ja, wenn man das halt. Es gab auch keine Bücher. Ne? Es gab nur ein Buch über kleine Kinder, wie man das macht. Aber heute gibt es ja über jede Phase richtig stillen und richtig schlafen und welcher Kinderwagen. Das heißt, man hat sich viele Gedanken gemacht.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man auf die Welt kommt und direkt einen Schlag auf den Hintern bekommt, ist das ja ein ganz anderer Start ins Leben, als wenn man jetzt in Geborgenheit bei seiner Mutter und so weiter. Aber warum fandest du das jetzt so wichtig, das zu erwähnen, wenn ich dich nach deiner Geschichte frage?
Na, ich bin halt auch ein Kind der 50er Jahre. Ne? Ich bin 48 geboren und das hat große Auswirkungen. Also meine Mutter hat das Beste gemacht, was sie konnte. Ja? Und die war selber Kindergärtnerin. Und zum Beispiel eine Regel war, also Kinder, wenn die gestillt werden, nur alle 4 Stunden. Warum? Der Kinderarzt hat gesagt, da können sie die größten Fehler machen. Ne? Stand auch in diesem Buch. Wenn sie einfach ihrem Kind die Brust geben, wenn es schreit und Hunger hat, dann ziehen sie sich einen Tyrannen ran. Und als ich das gelesen habe, habe ich meine Mutter auch gefragt, sag mal, wie war denn das bei mir? Und da hat die gesagt, naja, du hast auch nicht immer nur nach 4 Stunden Hunger gehabt, sondern manchmal nach 3,5 und so. Ja, und wie war das für dich? Ach, da bin ich in größte Gewissensqualen gekommen. Ne? Das Kind hat Hunger, aber der Kinderarzt schimpft mit mir. Und was habe ich gemacht? Na, ich habe dich 1/2 Stunde rumgetragen und dich abgelenkt. Da dachte ich, ah ja, da hatte ich Gefühle und dann wurde ich abgelehnt. Ach, guck mal da draußen, ein Vögelchen und so. Und insofern hat meine Mutter das Beste gemacht. Der Vater spielte sowieso nicht so eine große Rolle dabei. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich habe großes Verständnis, wenn Klienten heute zu mir kommen und sagen, also zum Beispiel, ich kann kein Kantenbrot wegwerfen, ne, weil ich weiß, dass das niemandem hilft, ne? Aber in den 50er Jahren hat man das eben nicht gemacht, war sehr, sehr sparsam. Und da entwickeln sich ja Glaubenssysteme, die einen das ganze Leben begleiten. Und was du gerade gesagt hast, das ist für ein Kind, für ein Baby schon ein Schock. Und das ist ja, sag mal, der erste Schock. Und wo ich denke, die Kinder können noch nicht, oder die Babys können noch nicht so richtig denken, aber dann auch in den folgenden Wochen und Monaten, stelle ich mir vor, ist ein Kind mit 2 Fragen beschäftigt, nämlich zum einen, wo bin ich hier gelandet? Ne? Also vorher irgendwie Paradies und alles, für alles gesorgt und plötzlich komme ich raus und die zweite Frage, glaube ich, ist, was muss ich tun, hier in diesem Ort, wie darf ich sein und was darf ich nicht sein, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und da macht es eben einen großen Unterschied. Zum Beispiel, wenn das Kind eben, ja, ich sag mal, Hunger hat oder sonst irgendwas, ne, dass es Töne von sich gibt. Und wenn niemand hört, dann macht es lautere Töne. Es ist angewiesen darauf, dass jemand das hört und deutet und auch sich darum kümmert. Ne? Und das Kind hat ja noch keine Abwehrmechanismen im Sinne von, ja, jetzt habe ich 2 Stunden lang Töne gemacht, es kommt niemand, nicht 2 Stunden, 2 Minuten. Vermutlich hat meine Mutter was Besseres zu tun. Ne? Der Prozess ist noch nicht da, sondern das Kind lernt. Also gut, ich muss ganz viel laut werden und dann kommt eventuell jemand. Es gibt aber eine interessante Studie, die ich gelesen habe zu dem Thema, dass die gemerkt haben, dass Mutter von drogensüchtigen Müttern, dass die nicht auf laute Signale reagieren, irgendwie im Delir sind. Und wenn die aber ganz still sind, die Babys, dann plötzlich nach einer Weile wird die Mutter ganz unruhig. Man hört gar nichts. Ne? Wo ist es denn? Ne? Und das ist interessant zu sehen, für die meisten ist es, wenn ich Töne mache, da kommt dann jemand. Und für die anderen ist es aber, wenn ich Töne mache, kommt gerade niemand. Wenn ich ganz still und alles bei mir halte, dann vielleicht kommt jemand. Und so bilden sich ganz früh eben diese Glaubenssysteme aus. Wie muss ich sein? Und das ist ja in den ersten 10, 12 Lebensjahren die wichtigste Zeit, wo eben die Glaubenssysteme, was muss ich tun, um in dieser Familie einen Platz zu haben?
Roland, was denkst du, was für Glaubenssysteme haben sich bei dir damals gebildet?
Bei mir war es so, ich bin ja Einzelkind, ne, und habe das immer mal wieder auch bedauert. Ne. Ich habe mal eine Therapiesession gemacht mit Alfred Pesso, wo der da so die ideale Familie stellt. Ne, und dann hat er zu meiner völligen Überraschung einen Bruder dazu geholt, den ich nie hatte. Und habe ich auch vorher nicht gesagt, ich hätte gerne einen Bruder gehabt. Und ich war total erschüttert, welcher Schmerz, welche Tränen da rauskommen, die Sehnsucht. Der hat das irgendwie aufgeschnappt. Ne? Und jetzt bin ich lange Therapeut und weiß, keine Geschwisterposition ist ideal. Ne? Also gerade auch, wenn man einen Bruder hat, ob jetzt älter oder jünger, das sind halt andere Themen. Aber dieses Gefühl, was eben Einzelkinder nicht haben, hier bin ich und da sind zwei Erwachsenen. So, dann, wenn man eine Schwester hat oder zwei, drei Geschwister, dann kann man sich verbünden mit denen, also wir, und wir gehen jetzt dahin und dann. Das hatte ich nie, sondern ich hatte immer die Position, also ja, in so einer Triade, und ich muss mich mit denen verhandeln, aber es ist niemand direkt auf meiner Seite von meiner Größe her. Ne? Und ich war als Kind, ich habe mich einsam gefühlt. Ne? Also ich weiß noch, eines meiner Lieblingsbücher war Robinson Crusoe. Und weil mich das beeindruckt hat, wie jemand in einem, das habe ich erst nachträglich verstanden, was mich daran so gefesselt hat, in einem sehr unwirtlichen Eiland, ne, sich da so eine Baumstammhöhle gebaut, ne, und das echt einfach, ja, das Beste draus gemacht. Ne? Und das Bild, und das Buch habe ich verschlungen. Und ich nehme an, heute, die Kinderbücher sind ja, oder die Lieblingsbücher als Kind haben ja immer etwas mit dem eigenen Lebensthema zu tun, weil da fühlt man sich eben, ja, kann man sich identifizieren. Ne? Und ich habe, was weiß ich, andere haben vielleicht die Trapp-Familie als Lieblingsbuch. Ne? Das wäre für mich, ja, wenn man, also es hat viel damit zu tun, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Und das hat mich sehr geprägt, ja.
Als du das gerade erzählt hast, fiel mir ein, ich habe immer sehr gerne kein Buch, aber also ich habe auch gerne Bücher gelesen, aber mein Lieblingsfilm war König der Löwen. Den habe ich total oft gesehen und dann hat mein Opa mir auch immer total oft ausgespielt. Ich kann mich jetzt nicht mal an die Dynamik erinnern, wahrscheinlich wollte ich es auch immer sehen. Mhm. Was für eine Dynamik gibt dir der Film?
Ich kenne den Film, glaube ich, nicht mehr. Vor Jahren habe ich den mal mit den Kindern in der Familie zusammen geguckt. Worum geht es denn da genau?
Also das ist, jetzt muss ich selber, ich habe den auch total lange nicht mehr gesehen, aber im Endeffekt ist es, es ist ein, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ein verstoßener Löwe, der dann sich mit anderen Dschungeltieren anfreundet und dann, ich glaube, durch seine Authentizität findet er dann irgendwann so eine Art Führungsposition in dieser Dschungelgemeinschaft und bekämpft dann am Ende auch das Böse und auch erfolgreich. Das ist so ein bisschen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nimmt das jetzt nicht auf die Goldwaage, aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Und was mir diese Geschichte, glaube ich, immer gegeben hat, ist dieses, tatsächlich verbindet uns das, Roland, weil ich habe mich auch immer sehr einsam gefühlt. Obwohl, ich hatte Geschwister, ich denke, das war eine andere Dynamik. Ich war der Älteste, aber ich war immer sehr eingeschränkt als Kind und ich durfte auch nicht wirklich raus. So, ich durfte mich nicht wirklich mit anderen verbinden. Mhm. Und ich glaube, was mir dieser Film gegeben hat, ist, dass ja auch er so ein einsamer Löwe war. Leon heißt ja übrigens auch Löwe.
Ja, habe ich mir gedacht.
Einsamer Löwe war und dann sich mit anderen angefreundet hat im Dschungel. Und das fand ich, glaube ich, sehr schön, so dass er dann sich mit denen verbunden hat und die wie so ein Team waren und auch am Ende als Team gegen dieses Böse gekämpft haben.
Yeah.
Und das berührt mich jetzt gerade sogar, wo ich das erzähle. Also das fand ich immer sehr schön, glaube ich, an der Geschichte.
Also den Schritt habe ich nicht gemacht, ne, sondern ich blieb irgendwie, ich sag mal, Einzelkind oder Einzelkämpfer. Ne. Habe zwar eine Familie und zwei Kinder und so, aber zum Beispiel in Teams merke ich das auch. Andere finden das ja toll, ne, im Sinne von, ach ja, da verteilt sich die Verantwortung und so. Aber ich bin, ja, kann man sagen, ich bin nicht wirklich teamfähig. Ich war in zwei Teams drin und die von zwei Trainingsteams und so. Und was mir da halt nicht gefiel, ist, dass man irgendwas machen musste, weil irgendwie die Geschäftsführung da irgendwie was sein, das so und so bestimmt. Und dann mache ich meinen Mund auf und vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht sehr konstruktiv, was die Kommunikation angeht. Und ich bin aus beiden Teams rausgeflogen. Ne? Und zwar nur wegen meinem, ich sag mal, ich, nee. Und es war, ich habe es nicht direkt drauf angelegt, aber es hat es irgendwie bestätigt, ja, am besten mache ich das doch allein. Ne?
Ich fühle auch das, was du sagst, Ron, ich bin auch manchmal ein bisschen Einzelkämpfer. Auch in meinem Projekt zum Beispiel. Und ich weiß, es wird jetzt demnächst irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt auch meine Aufgabe abgeben. Ich glaube, das wird mir auch nicht so einfach fallen. Aber man muss, glaube ich, vertrauen und auch Dinge abgeben, weil man kann nicht alles selber kontrollieren. Vor allen Dingen, wenn man etwas wachsen lassen möchte, dann muss man
völlig richtig, ja,
Dinge abgeben.
Ja. Ne? Zum Glück stehe ich nicht da vor der Entscheidung. Aber das wäre sicherlich hinderlich. Und ich würde das ja, kognitiv einsehen, das ist ganz hilfreich, ne? Aber wenn dann irgendwas schief läuft oder so, ich denke, ach, ist ja kein Wunder und muss ich das und will ich das und so. Das heißt, das Lebensthema, das früh angelegt ist, also zum Beispiel auch, um nochmal meine Mutter reinzubringen, ich war vom Turnunterricht immer befreit, ne? Weil meine Mutter ängstlich war. Beim Schwimmunterricht, da könnte ich untergehen, ne? Oder beim Laufen irgendwie, da könnte was passieren. Und die anderen haben mich beneidet, mich hat es auch nicht sehr da hingezogen. Aber diese Kameradschaftsebene und auch im Sportverein, das hat mich nicht wirklich auch angezogen. Ne? So, ich habe dann eher meine eigenen Dinge gemacht und musste das mit niemandem vereinbaren. Der Nachteil ist, ich bin auch wenig konfliktfähig, weil ich das gar nicht so von klein auf kenne, wenn man halt irgendwie mit Geschwistern sich irgendwie einigen muss.
Du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du hast dein 3-Stunden-Coaching etabliert und schreibst auch einen der erfolgreichsten Blogs im Bereich persönliche Entwicklung, mentale Gesundheit. Ich habe mir vor kurzem einen Blog von dir durchgelesen und das fand ich sehr interessant. Da hast du gesagt, viele Menschen sind unglücklich, aber mit Methode. Was genau meintest du damit?
Na, da gibt es ein schönes Buch von Paul Watzlawick, ne? Die Kunst, unglücklich zu sein. Und das machen die Leute natürlich nicht absichtlich, aber da sind die identifiziert mit inneren Überzeugungen und halten die eben für die Wahrheit. Das heißt, die können sich nicht distanzieren. Und das ist ja der große Vorteil von allen Coaching- oder Therapiemethoden oder wie auch immer, dass man mal über etwas spricht und einfach sieht, ja, das ist meine Wahrnehmung. Und das ist gleichzeitig der Kern von ganz vielen Schwierigkeiten, dass wir eben, sagen wir mal, die Realität nicht so, wie sie ist, objektiv wahrnehmen können. Wir müssen uns aber in der Realität dauernd bewegen und Entscheidungen treffen. Und wir können nicht sagen, ja, das könnte man so sehen und könnte man so sehen und dergleichen. Und dadurch entwickeln sich natürlich Gewohnheiten. Und die meisten davon kriegt man erstmal auch vorgelebt in der Schule oder auch in der Familie. Beispielsweise zum Thema Gefühle oder was weiß ich, wir haben noch ein Stück oder ein großes Stück Kuchen und da sind aber zwei Geschwister, ne? Und die Situation hatte ich nie, ne? Sondern vermutlich habe ich das bekommen. Ne? Und da bilden sich eben die ersten, Glaubenssysteme. Ach, wenn man es so macht, dann passt das ganz gut. Und wir reflektieren die auch nicht, weil die Die bewähren sich ja, ne? Also was ich vorhin sagte, wenn man nicht streiten kann und immer nachgibt, ne, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man einen Mach's-allen-Recht-Antreiber entwickelt. Und den entwickelt man nicht freiwillig, damit kommt kein Kind auf die Welt. Aber wenn ein Kind in eine Familie geboren wird beispielsweise, wo es schon ein Kind gibt, was ein Geschwister, das irgendwie Schwierigkeiten macht, weil hat Neurodermitis oder eine Spastik und die Aufmerksamkeit der Eltern geht auf dieses Geschwister, unbewusst merkt das andere Geschwister, ja, also wenn ich jetzt auch noch Schwierigkeiten mache hier und so, also dann kommt die Frage, wo bin ich hier gelandet und wie muss ich sein? Und meistens, ganz unbewusst, entscheiden die sich halt, ja, also ich darf hier kein Ärger machen, ne? Da fliegt die Familie auseinander. Und dann werden die eben sehr brav, ne? Und gucken, was wird hier gewünscht, beispielsweise gute Noten, ne? Und dann werden die gut in der Schule und bekommen dafür positive Verstärkung. Ach Gott, bin ich froh, dass man sich um deine Hausaufgaben nicht kümmern muss, ne? Bei deinem Bruder muss man immer daneben sitzen, ne? Aber bei dir, das Kind erlebt dadurch, dass ich mich selber um mich kümmere und wenig Aufmerksamkeit brauche, bekomme ich ab und zu eben doch Streicheleinheiten. Und das geht es immer auch um Gefühle. Wo bekomme ich Anerkennung dafür? Und das ist ein längerer Prozess. Und das passiert in den ersten 10 bis 12 Lebensjahren. Und zwar aus dem schlichten Grund, auch wenn du, also beispielsweise, wenn jemand verprügelt wird, ne, dann weiß der auch, ich kann hier nicht weg. Ich kann jetzt, und mit 7 Jahren oder mit 4 kann man nicht weglaufen. Manche Kinder versuchen das ja, ne, und spätestens am Nachbargrundstück sieht einen die Nachbarin oder die Polizei holt ihn. Das heißt, das Kind realisiert, ich muss mit dieser Familie und diesen Leuten umgehen. Und zwar nicht die nächsten 4 Wochen, ne, sondern wie auf dem Landschulaufenthalt, sondern 16, 17, 18, 19 Jahre und zwar jeden Tag. Und daraus bilden sich eben Gewohnheiten. Wie mache ich das? Also zum Beispiel eine Biografie von Donald Trump kann man das sehr gut lesen, dass er eben schon früh gelernt hat, irgendwie Bulli aufzutreten, weil sein Vater das auch, der war beim Militär sehr, sehr unterstützt hat, ne?
Ich kann mich damit auch voll identifizieren, weil ich habe mich teilweise zu Hause auch wie in einem Gefängnis gefühlt, weil ich hatte auch Gewalt erfahren und ich bin tatsächlich auch ein paar Mal von zu Hause weggelaufen und teilweise dann auch richtiger Fluchtimpuls gewesen. Also ich kann mich erinnern, einmal bin ich auf Socken weggelaufen und sogar in die Stadt gefahren und irgendwo zu einem Freund gefahren. Und dann natürlich musste ich dann nach ein paar Stunden wieder zurückfahren und es war einfach so erbärmlich, auch mit den Socken durch die Stadt zu laufen.
Du wolltest wirklich weg.
Aber ich wusste auch nicht wohin, ne? Und dann habe ich mich halt an den nächsten Freund gewendet, der mich dann dafür ein paar Stunden aufgenommen hat und dann musste ich natürlich wieder zurück, hat er mir so Sandalen gegeben, dann bin ich mit so Socken und Sandalen wieder zurück. Und das Ding war auch, dass ich komischerweise, ich weiß nicht, ob das eine Dynamik war, aber oft vor meinen Klausuren in der Schule hatte ich immer Stress zu Hause. Und das hat natürlich überhaupt nicht gepasst, weil ich war eh schon nicht so gut in der Schule damals. Und das hat es natürlich noch verschlechtert, weil eigentlich gerade vor Klausuren brauchst du ja Zeit und Kapazität, um dich irgendwie darauf vorzubereiten. Und was mir jetzt gerade gekommen ist, ist, ich glaube, in der Zeit habe ich dann gelernt auch, dass ich dann einfach diese ganzen Gefühle, die ich dann gerade habe, weil das sind natürlich dann, das ist eine extreme emotionale Wucht auf ein Kind, wenn du dann so eine Gewalt erfährst.
Absolut.
Dass ich die unterdrücke für die Klausur. Und das ist mir gerade gekommen. Also ich glaube, das ist auch ein Mechanismus, den ich mir dann beispielsweise damals angeeignet habe und den ich gerade lerne, wieder sich zu entfalten, sich entfalten zu lassen, also Gefühle zu spüren und zuzulassen.
Ja. Damit kommen ja alle Kinder auf die Welt mit allen Gefühlen, sowohl den positiven als auch, was weiß ich, das will ich nicht. Ne? Gibt schöne Videos auf YouTube und Instagram, wie Kinder reagieren, wenn die irgendwas essen sollen, Spinat oder sowas, was ihnen nicht schmeckt. Ne? Da merkst du, da muss das Kind nicht überlegen, sondern es hat einen Instinkt und dann hat die Mutter den Spinat im Gesicht. Ne? Und da sieht man, Mensch, die haben alle Gefühle und auch alle Möglichkeiten. Die wissen, was sie wollen und die wissen, was sie nicht wollen. Und je nachdem, was für Erfahrungen du machst damit, und es geht ja auch gar nicht anders, dass die Gesellschaft, in der man ist, eben einen formt. Also das sind gute Wünsche und das geht nicht. Ne? Und so bilden sich die sogenannten Landkarten, wie ich das nenne, innere Landkarten aus. Also wie gehe ich damit um? Ich erinnere mich auch noch bei uns zu Hause. Mir hat auch Fleisch nicht geschmeckt und die kennen das von anderen auch. Und ich musste aber sitzen bleiben, bis das irgendwie aufgegessen war. Auch so eine 50er-Jahre-Regel mit der Begründung, die armen Kinder in Afrika, die wären froh, ne, wenn sie das da hätten. Ne? Und ich hatte nicht die Schlagfertigkeit zu sagen, ja, aber das hilft dem Kind in Afrika auch nicht, wenn ich das jetzt hier übrig lasse. Und aber es war halt die Regel, ne, weil es ging sehr ums Überleben. Nee, und ich saß da irgendwie eine halbe Stunde und irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Ne? Und das sind also Erfahrungen, speziell also jetzt durchhalten, auch ungute Erfahrungen, dass man nicht weglaufen kann. Und das ist ja heute ganz, ganz anders, wird auch immer sehr durch die Gesellschaft und die Kultur, in der man lebt. Und beispielsweise heute ist das ganz anders. Also wenn ein Kind irgendwie sagt, ich will jetzt, was weiß ich, will nicht zur Schule gehen, ne? Oder ich, ist mir zu weit, da 2 Kilometer laufen. Aber früher war das keine Tragödie, du musst gehen, ne? Ich kann nicht und so. Und heute werden die Kinder halt gefahren. Da bilden sich andere Landkarten raus. Auch wenn ich was nicht will, dann sage ich das und dann gibt es jemanden, der das ernst macht. Und der Dieter Nuhr macht sich ja darüber sehr, sehr lustig, ne? Dass die Kinder schon lernen, ja, ich werde in der Sänfte gefahren. Ne? Und
das heißt, basierend auf unserer Kindheit oder auf unserer Erfahrung bilden wir Mechanismen aus, wie zum Beispiel, ne, wir hatten jetzt beide Beispiele genannt, bei mir war das zum Beispiel auch dieser Mechanismus, Gefühle zu unterdrücken, was ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal so gemerkt habe, dass ich manchmal mich so betäube dann, also wenn ich so schlechte Gefühle habe, das ist mir vor 2 Tagen aufgefallen, das muss ich nochmal kurz reinbringen. Ich war in der Tanzschule und ich war dort in einem Kurs, normalerweise fühle ich mich immer sehr gut und ich habe mich aus irgendeinem Grund danach einfach nicht wohlgefühlt und fühlte mich schlecht. Und anstatt dieses Gefühl dann zu lassen und zu fühlen, weil es ist ja auch wichtig, irgendwie schlechte Gefühle einfach zuzulassen, betäube ich mich dann manchmal mit Arbeit oder lenke mich sehr stark ab. Und das ist ja ein Mechanismus. Gut, ich habe das Gefühl, der schadet mir nicht so sehr, aber der kostet mich trotzdem, glaube ich, Kraft. Mhm. Und basierend auf dem, was du gesagt hast, heißt es ja, wir haben diese Mechanismen, die wir dann entwickeln und in unser Erwachsenenleben mitnehmen. Dann gibt es jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an, Mechanismen, die schwerwiegender sind als andere. Wenn Leute zu dir ins Coaching kommen, was sind Mechanismen, wo du wirklich merkst, das macht Menschen wirklich unglücklich?
Ach, das ist ganz verschieden. Das kommt drauf an, was jemand eben macht. Es braucht ja immer einen Anlass, ein Anliegen. Und ganz viele kommen beispielsweise mit dem Thema Aufschieberitis. Ne? Also auch, weil du Prüfungen angesprochen hast. Ich hatte früher meine Praxis da in Heidelberg-Nordenheim gehabt und hatte einen guten Draht zur psychotherapeutischen Beratungsstelle. Und die haben mir ab und zu Studenten geschickt. Und die Studenten kamen mit, Mensch, ich habe jetzt vor 5 Monaten habe ich den Prüfungstermin mitgeteilt bekommen und übermorgen ist die. Ich glaube, das wird nichts. Ne? Ich muss nochmal ein Semester dranhängen. Das heißt, die schieben das auf. Ne? Und das lernt man eben auch in der Familie, dass wie jemand mit Terminen umgeht. Ne? Ob man die jetzt irgendwie berücksichtigt und Zeit dafür macht. Also auch wie man lernt beispielsweise. Und meine Eltern hatten Zeit, aber zum Beispiel, als ich ins Gymnasium kam, konnten meine Eltern auch nicht mehr groß mir helfen. Und ich habe dann, glaube ich, einen Nachhilfelehrer ab und zu dazu geholt. Aber die haben mich unterstützt. Aber ich habe es bis in die Obertertia geschafft, ne? Und hatte auch die Versetzung, aber ich hatte keine Lust. Da dachte ich, ach nee, komm, lass mich da in Ruhe und ich will lieber was anderes, meine Zeit verwenden. Und dann haben zum Beispiel meine Eltern, beide hatten kein Abitur, ne, haben irgendwie gesagt, ach ja, wenn der Jünger keine Lust hat, dann nehmen wir ihn da runter und der ist doch ganz gut, so, dann tun wir ihn, aber mittlere Reife wäre schon ganz gut. Da gibt es eine höhere Handelsschule und da bin ich hin und da war ich zum Beispiel sehr gut, ne. Weil da musste man irgendwie, lernte man Stenografie, gab es damals noch, Maschinenschreiben. Und das war für mich wichtiger als irgendwie Mathematik und Geometrie und so Sachen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe kein Abitur gehabt. Und später dann, was weiß ich, mit 24, habe ich etliche Berufe schon durchgehabt. Ne? Versicherungskaufmann, Werbetexter, IT-Operator. Und weil ich mich ja für einiges interessiert habe und auch ganz gut da drin war, aber es war echt nicht meins. Und dann wurde mir klar, ne, eigentlich, womit ich mich beschäftige, ist Psychologie. Ich will das studieren, hat aber kein Abitur. Und deswegen bin ich auch in Nürnberg gelandet und habe das Abitur nachgeholt in 2,5 mühevollen Jahren mit all dem Kram, den ich damals versucht habe zu vermeiden. Also Caesars Gallischen Krieg nochmal übersetzen. Und so hat mich das geprägt. Und meine Eltern haben gesagt, spinnst du, du bist ja wahnsinnig. Mensch, als Versicherungsvertreter verdienst so gut Geld und das kannst du so gut. Ne? Gesagt, ja, aber Geld verdienen allein, das macht mich nicht glücklich und zufrieden. Und habe das durchgezogen. Aber meine Eltern und auch das Umfeld, das wir damals hatten, die haben das nicht nachvollziehen können.
Du hast die Aufschieberitis genannt. Das ist ja, das nehme ich auch so wahr, dass das ein Problem von vielen Leuten ist. Das heißt, man hat irgendwie, man setzt sich vielleicht selber eine Deadline oder möchte irgendwas machen, aber schiebt es immer wieder auf und auf und findet fast schon, ja, immer Begründungen, warum das auch dann passt, das aufzuschieben, ne?
Ja, beziehungsweise wenn man am Schreibtisch sitzt und weiß, jetzt müsste ich irgendwie lernen. In dem Moment guckt man halt aufs Handy, aber ich habe schon lange nicht aufs Handy geguckt und meint damit die letzten 10 Minuten. Und das ist ja auch ein modernes Suchtmittel, da kann man ja schwer genug kriegen, ja? Und nach 1,5 Stunden Handy sagt, Mensch, eigentlich wollte ich doch hier die Aufgabe lernen.
Aber wo kommt das her, dieses... Ich kenne das nicht, muss ich sagen. Ich bin da anders. Ich mache das dann einfach. Aber ich weiß, dass es für viele ein Problem ist.
Die Aufschieberitis ist ein Thema. Ich habe das auch oft, sagen wir mal, man kann das sehen zum Beispiel bei der Unpünktlichkeit. Ne? Das ist ja auch, also was weiß ich, ein Meeting und 15 Uhr und 10 Leute sind eingeladen und um 15 Uhr soll das Meeting starten und die Moderatorin fängt auch an und wenn du da auch drin sitzt, sagst du, ja, Moment, aber da fehlen noch 3. Die kommen bestimmt gleich, ne? Weil der kennt seine Pappenheimer. Und tatsächlich, nach 2 Minuten schieben sich 2 Leute rein, sagen, ja, irgendeine Ausrede. Und das passiert in allen Unternehmen, in allen Zusammenkünften, dass ein Termin da ist, 15 Uhr treffen wir uns und dass ein paar Leute nicht da sind. Und das Interessante bei dem Phänomen ist, das wechselt nicht unter denen, die eingeladen sind, sondern es sind immer dieselben, die zu spät kommen. Und die sind auch immer die gleiche Zeitspanne zu spät. Also die einen sind immer 2 Minuten zu spät, die anderen 5 Minuten zu spät, die anderen 1/4 Stunde zu spät. Und das ist schon auffällig. Und wenn man die fragt, sag mal, wie kommt denn das und so? Ja, ich weiß auch nicht. Und du hast schon die Kaffeekasse gefüllt, weil du zu spät kommst. Ja, ist blöd, aber nächstes Mal komme ich und das hilft aber nichts. Weil es hat damit zu tun, dass jemand den Termin, 15 Uhr treffen wir uns da und da, nicht als Information betrachtet, was es ja ist, ne? Sondern die kommen unter Druck. die sitzen in ihrem Büro, ne, und sind dann irgendwas dran und sehen, oh, in einer Viertelstunde ist das Meeting. Ja, aber wenn ich jetzt da hingehe, da sitzt da noch keiner, ne? Und dann zögern die das raus bis 5 Minuten vorher. Und kurz bevor sie weggehen wollen, ne, kommt noch eine wichtige Mail. Oh, die müssen wir unbedingt jetzt, ne? Und so kommt's, dass die merken, oh, jetzt ist es 2 Minuten nach 15 Uhr, jetzt muss ich aber dringend los, ne? Und das heißt aber, die haben nicht, die kommen unter Druck, und es ist ein Thema von Autonomie. Das heißt, die Meeting-Einladung schickt ja der Chef oder wer auch immer, die Abteilungsleiterin, nicht um denjenigen unter Druck zu setzen, sondern es ist einfach praktisch, wenn das Team zur selben Zeit am selben Ort ist, weil dann kann man anfangen. Aber das ist die Ratio und darum geht es in vielen Bereichen nicht, sondern bei den meisten, die finden das eine Information und haben auch kein Thema damit. Aber derjenige mit Aufschieberitis ist, der sitzt da noch. Aber es ist ein unbewusster Vorgang, wo der sagt, ich lasse mir doch von anderen Leuten nicht vorschreiben, wann ich mein Büro verlasse.
Denkst du, das ist der tiefe Mechanismus dahinter, nie pünktlich zu sein?
Ja, es ist eine Rebellion.
Weil dann muss ich sagen, also ich dachte ja, ich hab's nicht. Weil ich habe es jetzt irgendwie eher so verstanden, dass man irgendwie so, zum Beispiel, ich hatte im Kopf, ich möchte einen Podcast machen, habe ich es umgesetzt. Das war für mich klar. Es gibt aber andere Dinge in meinem Leben, wenn es zum Beispiel um Pünktlichkeit geht, ich bin fast immer ein paar Minuten zu spät. Und da frage ich mich dann gerade, weil ich schon auch, glaube ich, ein bisschen Probleme habe, mich manchmal unterzuordnen. In Organisationen hatte ich das manchmal. Ob es vielleicht doch ein Autonomieproblem ist.
Glaube ich schon, ja. Weil bei deinem Podcast, da bist du der Chef, ne? Und du beschließt, das ist mir wichtig und mein Leben gehört mir und meine Zeit gehört mir. Was mache ich damit? Ja, ich schneide jetzt irgendwie den Film hier. Während, wenn ein anderer sagt, wir brauchen dich und geh da und da hin und wir besprechen was und viele Meetings sind ja auch langweilig, wo man sagt, was machen die eigentlich hier? Da ist die Autonomie eben herausgefordert, ne? Und ich habe zum Beispiel auch Klienten, die sagen, ich bin, was weiß ich, selbstständig und meine Buchhaltungskraft sagt immer, sie müssen Rechnungen schreiben. Also selbst da, wo Geld reinkommt, ne, schieben die das auf. Ja, ich weiß, aber jetzt ist gerade was Wichtigeres und so.
Okay, aber das habe ich nicht. Also bei Business-Meetings bin ich pünktlich, bei Rechnungen so bin ich sehr akribisch. Aber bei privaten Treffen, da empfinde ich das manchmal nicht als so wichtig. Und also denkst du, dass es dann trotzdem ein Autonomieproblem ist? Weil es ist ja auch kulturell. Also ich war zum Beispiel in Kolumbien. In Kolumbien ist es einfach überhaupt nicht wichtig zum Beispiel. Oder ja, auch in meiner Familie habe ich nicht so gelernt, dass es so wichtig ist. Wir waren auch immer bisschen zu spät zu Familienfesten und so weiter, aus welchen Gründen auch immer. Ist es nicht auch einfach so was Gelerntes dann?
Das kommt darauf an, von wem du was lernst, ne? Und wie du heute in deinem Leben, wenn du erwachsen bist, damit umgehst, ne? Und was für ein Vorbild du bist, wenn du Kinder hast und so, macht es eben einen Unterschied, ob du sagst, wir müssen los, ne? Um 8 Uhr ist die Schule, ne? Oder ob du sagst, ah ja, komm, macht nichts und so. Und da lernen schon die Kinder eben das Zeitgefühl, ne? Und dass das wichtig ist. Aber es ist in der Regel eine Rebellion. Ich habe es manchmal mit Leuten, die sagen, also meine Steuererklärung, ne, da bin ich gerade dabei. Ne? Ja, von welchem Jahr? Ja, von 2020. Ne? Das heißt, jemand weiß, wenn er Geld verdient, ne, muss er die Steuererklärung machen. Und die werden auch erinnert. Und der Steuerberater sagt es vielleicht auch. Ja, aber die Belege und so. Aber es ist eine Rebellion.
Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich frage mich gerade, ist das eine Rebellion oder ist das auch einfach nur eine Sichtweise? Weil ich habe zum Beispiel mal Anichi Perez hier im Podcast gehabt, einer der bekanntesten Salsa-Tänzer. Und er hat über seine Kurse berichtet und er hat gesagt, dass er oft die Zeiten nicht so akribisch wahrnimmt, weil das zum einen auch in seiner Kultur halt so ist, aber auch, weil er das Gefühl hat, ein Kurs, da ist ja eine gewisse Dynamik in dem Kurs. Und die Dynamik entfaltet sich, meine ich mal, nicht vorhersehbar, sondern meine ich mal spontan. Und manchmal ist es eine halbe Stunde total schwer, also zu den Personen durchzudringen. Und dann aber am Ende des Kurses auf einmal ist die Dynamik total gut und dann überzieht er, meine ich mal, auch 15 Minuten. Und um die Energie dann noch irgendwie mitzunehmen vom Kurs, was natürlich dann wiederum den Plan verzögert und dann vielleicht der nächste Kurs ist verspätet und so weiter und so fort. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Gut und schlecht gibt es in dem Sinn nicht. Also man muss eben gucken, ist das kulturell, wird das unterstützt, zum Beispiel von denen, die eben den Salsa-Kurs bei ihm machen. Oder sitzt da jemand und sagt, hör mal, wir haben gesagt, um 19 Uhr abends fangen wir an, der hat bezahlt.
Du hast halt beide dort.
Ja gut, ja, und kommt aber darauf an, ob die auch bleiben. Das Interessante ist ja, wenn jemand dann, es hat auch etwas zu tun mit Erwachsensein, aus meiner Sicht, ne? Weil ich vorhin sagte, es sind immer dieselben, die 2 Minuten zu spät kommen. Ich kann das bei der Fortbildung sehen, ab dem ersten Seminar. Wir machen da ja auch Pausen. Und da sieht man schon die Struktur. Welche sind zu früh da? Also irgendwie schon 10 Minuten vorher locken die sich ein hier in den Zoom-Raum. Und das ist ein anderes Thema, nämlich ich will bloß nicht auffallen dadurch, dass die anderen auf mich warten müssen. So, die haben eine große Sicherheitsreserve, 10 Minuten früher. Und manche kommen halt, was weiß ich, 3 Minuten vorher und dann passt das. Aber die 2 Minuten zu spät kommen, regelmäßig, das ist für die aus meiner Sicht, und man kann das sehr gut untersuchen, die haben ja das Gefühl, jemand anderes will über meine Zeit, über mein Leben bestimmen. Und das will ich nicht. Die könnten ja sagen, also zu dem Meeting komme ich nicht. Also das können sie aber auch nicht riskieren. Ich komme schon, aber zu meinen Regeln. Und diese 10, für manche sind das 2 Minuten, das ist meine Freiheit. Und die anderen wissen das auch schon, oh, da kommt er wieder, der braucht irgendwie 2 Minuten extra. Ja, so ist er halt. Aber die Frage ist, wie würden sie sich fühlen, wenn sie pünktlich kämen und dann sagen die nicht, ja, irgendwie gut, normal. Ja, Gott, ja, so ein Spießer, der vorher genau auf die Uhr guckt. Und da merkt man den emotionalen Widerstand, wenn jemand pünktlich ist, dass das innerlich abgespeichert ist, da bin ich ja auch so ein Spießer. Aber ich bin eigentlich so ein Freigeist. Für mich zählen und du lächelst.
Weil ich die Situation so gut kenne. Ich habe im Konzern mal gearbeitet und habe auch eng zusammen mit Designern gearbeitet, die ja auch Freigeister sind, so gesehen. Und einer hatte immer ein totales Problem damit, wenn ich einfach mal ein Meeting mit ihm wollte und um ein paar Sachen zu klären, dann war es immer so, ja, lass uns das doch alles spontan halten. Aber es ist natürlich schwierig in so einem Riesenkonzern, wenn du noch andere Meetings und andere Sachen zu tun hast. Und das leuchtet mir gerade total ein, dass er da nicht in seiner Freiheit eingeschränkt werden wollte. Was es aber total schwierig gemacht hat, weil man musste immer dann indirekt irgendwie kommunizieren. Ich habe das dann auch mit der Zeit gelernt, ihn halt so ein bisschen fast schon zu manipulieren, indem ich ihm halt Frage so und er selber zu der Entscheidung kommt, so ungefähr. Und was mir aber gerade auch noch eingefallen ist, ist, wo du von den Kursen gesprochen hast, wo immer dieselben Leute zu spät kommen. Sagen wir mal, du gibst den Kurs. Ich finde, was auch eine große Fähigkeit ist in dem Zusammenhang, ist Anpassungsfähigkeit. Also wenn man zum Beispiel weiß, die führende Person, zum Beispiel du als Seminarleiter, ist immer pünktlich und legt darauf viel Wert, dann kommt man auch pünktlich. Wenn man weiß, okay, die fängt eh mal 10 Minuten später an und ist da auch nicht so akribisch, dann kann man sich dahin auch anpassen. Und ich finde, damit fährt man am besten, weil wenn man immer nur an seinem Konzept festhält, ich muss immer pünktlich sein, alles muss immer pünktlich starten, wird man auch auf Widerstand stoßen. Wenn man immer der Meinung ist, ach, es muss immer alles locker sein, Uhrzeit ist spießig und so weiter, wird man auch auf Widerstand stoßen. Also eigentlich fährt man aus meiner Sicht am besten, wenn man anpassungsfähig ist.
Die Frage ist, wer? Also im Meeting in der Fortbildung weiß ich schon, das sind irgendwie die 2, 3 oder so. Und ich erwähne das aber nicht groß, will
die
ja nun.
Die müssen sich dir anpassen, du bist ja der Seminarleiter.
Ja gut, aber wenn ich immer 2 Minuten warte auf den Letzten, werden vielleicht die anderen irgendwie unmöglich und sagen, ja, was soll das? Ich fange dann meistens, spätestens nach einer Minute fange ich an und die anderen.
Genau, nee, deswegen meine ich, die müssen sich ja dir anpassen, weil du bist ja die führende Kraft und vor allen Dingen, wenn die meisten Leute pünktlich sind, dann ist es ja fast auch schon wieder wie so eine Demokratie. Man richtet sich nach den meisten Leuten irgendwo, oder?
Die meisten machen das so, ja. Aber diejenigen, es ist ja kein Problem mit der Gruppe, wo die teilnehmen, sondern in der Regel haben die Menschen die Schwierigkeit, generell jetzt zum Beispiel pünktlich zu sein. Ne? Und es hat viel mit der Kultur zu tun. Wenn du hörst, Leute, die, was weiß ich, irgendwann mal 2 Jahre in Südamerika, Kolumbien oder wo auch immer ausgewandert sind und kommen zurück, was sagen die, ne, was ihnen hier in Deutschland gefällt? Ach, ich stehe an der Bushaltestelle und da kommt der Bus und der kommt tatsächlich nicht irgendwie 10 Minuten zu spät oder nächsten Mittwoch. Das heißt, die genießen das plötzlich, weil sie das andere, was sie ziemlich chaotisch und unzuverlässig erleben die nicht als spießig, sondern ach, hier funktioniert das. Oder Leute, die hier, was weiß ich, in Heidelberg aus Amt gehen, die sagen, Mensch, wunderbar, kann man online machen. Und dann ist es so, Leute, die in Berlin wohnen, sagen, geht nicht, ne? Mein Pass verlängern, kann ich einen Jahresurlaub drauf verwenden. Ne?
Wir sind ja auf das Thema gekommen, indem ich gefragt habe, was sind Mechanismen, die Menschen oft unglücklich machen? Und du hast sie Aufschieberitis genannt. Woran erkenne ich denn, dass ich mir selbst im Weg stehe mit meinen Mechanismen?
Naja, in dem Moment, wo du das Leben mit jemand anderem teilst, ne? Also der Robinson hatte das nicht, ne? Er war aber einsam und hat dann den Freitag und dann hat er den Versuch zu erziehen. Aber in dem Moment, wo du in ein Feld kommst, wo du mit anderen bist, also beispielsweise in der Firma, hm? Und in eine Abteilung oder in eine Beziehung. Beziehung ist nochmal wichtiger, oder weil es emotionaler ist. Ne? Die beiden lieben sich, ne, und wollen zusammenziehen. Und dann kommt der Möbelwagen, ne, und dann, was weiß ich, sagt die Partnerin, die du sehr liebst, ne, also dieses speckige Ledersofa, das kommt aber nicht in unsere Wohnung. Und da hängt derjenige aber dran, ne, und jetzt muss man irgendwie verhandeln, ne? Und da guckt man und vermutlich hat der Mann auch irgendetwas. Ja, aber wieso hast du 2 Kleiderschränke und ich nur einen? Ja, ich habe auch mehr. Ja, aber du hast auch nur einen Körper. Ne? Also die ganzen Unterschiede fallen einem plötzlich auf und hoffentlich kann man dann flexibel genug sein und macht nicht eine Machtfrage daraus, sondern ach so, ja, wie können wir das unterbringen, dein Sofa, vielleicht können wir es nicht ins Wohnzimmer stellen, sondern ins Arbeitszimmer. Aber auch Kompromissfähigkeit ist etwas, womit man nicht auf die Welt kommt. Das muss man gelernt haben. Und dann kann man auch gute Kompromisse schließen, wenn man bereit ist, in den Konflikt zu gehen. Ne? Wenn man aber merkt, oh Gott, komm, nee, ich brauche das eh nicht. Nee, macht's ohne mich. Bin mit allem einverstanden. Ne?
Du bist ja Experte darin, sowas zu erkennen. Meine Frage geht so ein bisschen darauf hinaus. Verschiedene Menschen sind ja unglücklich. Und sie wissen aber, nehme ich jetzt mal an, nicht wirklich warum, weil sonst würden sie ja was ändern. Sonst würden sie ja, sie wollen ja nicht unglücklich sein. Und dann kommen sie beispielsweise zu dir und du erkennst ja sehr schnell durch deine Erfahrung, wo sitzt der?
Der Engpass.
Der Engpass, genau. Was kann man tun, um sich selbst zu reflektieren und zu sehen, wo ist mein Engpass?
Also man kann irgendwie gucken, was will ich denn im Leben? Beispielsweise Prüfungen, ne? So ist ein gutes Beispiel. Wenn jemand da zu spät anfängt, und ich habe das früher bei den Studenten auch oft gehabt, dass die sind ja sehr gut, ne? Sind ja nicht die Loser, die irgendwie aufschieben, sondern die wollen wirklich was machen und haben auch die entsprechenden Prüfungen bisher gut abgeschlossen. Aber ausgerechnet das letzte Examen, schieben die raus. Ne? Sagen, oh, das ist so viel und dergleichen und das muss ich nochmal verlängern und so. Und da sind, sagen wir mal, muss man irgendwie heraus, und derjenige sagt, ich verstehe es nicht. Ne? Und meine Kommilitonen verstehen es auch nicht. Und meine Eltern murren schon, weil die finanzieren mich und sagen, jetzt mach doch endlich mal das letzte Examen. Und ich will es ja auch machen, ich will ja nicht ewig Student sein. Ne? Aber ich müsste mich jetzt hinsetzen, damit ich dieses Examen gut abschließe. Und jetzt kommt eben das Unbewusste mit rein. Ne? Deswegen arbeite ich ja auch viel damit, das Symptom, also jemand schiebt eine Prüfung oder das Lernen, die Prüfung kann er nicht rausschieben, aber das Lernen auf die letzte Prüfung schiebt jemand raus, weiß selber, dass das blöd ist, dass er da nicht drum rumkommt. Er könnte ja auch sagen, naja, nö, ich breche das Studium ab, aber dann ist er in einer anderen Situation. Sondern das Symptom ist die Lösung. Das heißt, das Aufschieben ist die Lösung für einen inneren Konflikt. Das heißt, das Problem ist gar nicht das Aufschieben, so wie es der Klient erlebt, weil der hat auch schon zwei Bücher gelesen. Ja, was macht man gegen Aufschieben? Ja, man fängt halt an, meistens mit einer ganz kleinen Aufgabe. Also ich lerne jetzt mal nur 5 Minuten und dann entscheide ich neu. Und das ist für viele Aufschieber die Rettung, weil sie sagen, also 5 Minuten, da habe ich jetzt kein gutes Argument, dass ich dafür keine Zeit habe. Und wenn die dann mal angefangen haben mit irgendwas, egal ob Schreibtisch aufräumen oder einen dicken Wälzer zu lesen, dann merken die, ach, so schlimm ist es gar nicht, ne? Jetzt mache ich mal weiter. Ne? Aber in der Regel ist es bei einer großen Prüfung, kommt man da nicht allein mit durch. Und man könnte ja jetzt entscheiden, ne? Ja, ich mache das nicht, dann mache ich halt irgendwas anderes. Aber das Problem nimmt man ja mit und das Symptom ist die Lösung für einen inneren Konflikt. Und der innere Konflikt ist eben bei dem letzten Examen, wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann geht's Erwachsenenleben los. Dann muss ich mir einen Job suchen, dann ist Studentenleben ade. Das Studentenleben war aber schön, ne? Hat niemand groß kontrolliert, wann ich da bin und wie auch immer. Und konnte ich nachholen und so, aber keine Ahnung, egal was man jetzt macht, ich erleben das dann auch eben, oh, da muss ich mir eine Wohnung suchen, der Unterhalt von meinen Eltern fällt weg, ich bin ja plötzlich ganz für mich alleine und muss mit dem Geld umgehen und dergleichen und wie komme ich da hin und also lauter Sachen, die mit dem Erwachsenenleben zu tun haben. Und der Prüfling, der aber hinausschiebt, ist ja jetzt nicht 17, ne, sondern der ist, sagen wir mal, 24, ne, 25. Sag ich, ja, ist doch gut, die anderen 25-Jährigen machen das auch. Ne. Und dann ist oft das Thema, dass jemand nicht erwachsen werden will. Dass er eben spürt, oh nee, ah, und dann, dann 9 to 5, ne, und abends und 3 Wochen Urlaub und den muss ich mir noch genehmigen lassen, ne? Und wenn ich keine Kinder habe, dann muss ich ihn da nehmen, wo die anderen irgendwie die Lücke lassen. Also lauter Sachen sieht er plötzlich die Freiheit, die ich hatte, ne, als Student, ne, die ist perdue und zwar für immer. Und ich habe Klienten gehabt, die haben ihr Wunschstudium gehabt und die waren im 24. Semester. Nicht, weil die doof waren, könnte man ja sagen, sondern weil aus meiner Sicht, ne, und ich prüfe das ja, ich teste das auch, ob diese Hypothese stimmt, das ging gar nicht um das Fach. Die hätten das in jedem Fach gemacht. Es ging auch nicht um den Lernaufwand, andere Sachen, was weiß ich, Surfschein oder so. Da haben die Wochen und Monate mit verbracht. Wind und Luv und Lee und so. Das, was du machen willst, das machst du gerne. Aber das, es ist immer ein Thema auch von, ich will nicht wirklich erwachsen sein, weil die das innerlich mit der Landkarte verbinden. Da ist die Freiheit vorbei, ne? Da geht es nur noch, und ich sehe das ja bei meinen Eltern, die sind auch erwachsen, haben immer gestöhnt und dergleichen. Und das ist aber ein unbewusster Vorgang, den setzt man sich nicht hin und sagt, oh, ich will nicht erwachsen werden, wie mache ich das? Ja, ich schiebe einfach das letzte Examen raus, so nicht. Aber man kann es an sich beobachten. Aber dann kommt man in der Regel nicht weiter, weil die anderen Kommilitonen, die sagen, naja, ich habe das gemacht, ne, Mensch, was weiß ich, ich habe vor 2 Jahren habe ich das Examen gemacht. Wieso machst du da noch so rum? Na, ja, ich weiß auch nicht. Und überhaupt, ich bin so unmotiviert. Und da war, keine Ahnung, war Corona. Und das heißt, das Symptom ist die Lösung, ist ein ganz entscheidender Schlüssel für, warum etwas nicht weitergeht. Und den kann man aber kaum alleine entdecken.
Ich frage mich, wenn du sagst, diese Studenten hatten Probleme damit, ihr Studium zu beenden, aber hatten keine Probleme damit, andere Dinge zu machen, wie Dinge, die sie sich selbst herausgesucht haben und entschieden haben, hier möchte ich meine Zeit investieren, machen sie dann nicht vielleicht doch was Falsches, etwas, was sie eigentlich gar nicht machen möchten?
Könnte sein, ja. Da muss man gucken, woher kommt denn der Wunsch nach diesem Studium, ne? Und da ist wieder das Thema, was für Regeln gibt's? In wo bin ich hier gelandet? Wie muss ich sein, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden? Und wenn du, sagen wir mal, in einer Juristenfamilie auf die Welt kommst, ne, wo schon der Großvater der Top-Jurist war, ne, und der Vater auch, und der hat eine Kanzlei und so, und der junge Mann steht jetzt vor der Berufswahl und sagt, oh, ja, ja, ist schon interessant, ne, so, oder, weil er spürt, wenn er sagt, also, könnt ihr euch abschminken, ne, Jura mache ich nicht. Ja, warum und überhaupt, was willst du denn dann machen? Ja, irgendwie so Tanzlehrer, ne, ich interessiere mich für Salsa, ich will mir jetzt nach Kolumbien oder Brasilien, und ob das unterstützt wird von der Familie, ne, also gibt es in der Familie, darf ich eigene Wünsche haben. Und ich erlebe das immer wieder im Coaching, dass jemand seinen Berufswunsch halt nur gemacht hat, weil alle in der Familie Anwälte, ne, oder Ärzte oder sonst was werden. Und dann ist das dann auch machen und möglicherweise aber unzufrieden werden, weil die spürten, wenn ich sage, ja, wenn du nicht Jura weißt, was willst du machen? Ja, Salsa, ne? Salsa-Lehrer, ne? Oder Surf-Lehrer. Und da gibt's wenig Familien, die sagen, ja, okay, ne, das, wir wollen vor allem, dass du glücklich wirst, ne, dann machst du halt sowas. Sondern die sagen, also nee, ich habe dich vorgesehen und auch schon angekündigt, dass du die Kanzlei oder meine Pizzeria übernimmst, ne? Wie stehe ich denn da als Eltern, wenn du sagst, nee, das mache ich nicht. Und da entscheidet sich's, wie sehr jemand diesen Druck, der tatsächlich ausgeübt wird, dann, also du kannst gerne Salsa-Lehrer werden, aber dann sieh zu, wie du dich über Wasser hältst.
Ich glaube, dieser Punkt im Leben ist mega wichtig, weil du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man an etwas arbeitet, wo man eigentlich gar nicht wirklich hintersteht, dann ist es einfach jedes Mal anstrengend. Wenn du für eine Klausur lernen musst, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, aber du musst es machen, dann ist es einfach extrem anstrengend. Und auch wo ich zum Beispiel in Jobs war, die ich irgendwo machen musste, eigentlich gar nicht wirklich machen wollte, weil ich einfach ein bisschen Geld brauchte, das war einfach anstrengend. Ich habe beispielsweise gut geschlafen, ich habe mich um meinen Körper gekümmert, ich habe mich um meinen Geist gekümmert und trotzdem war es einfach nur anstrengend. Und jetzt mittlerweile mit dem Podcast, was ja wirklich aus meinem Herzen kam und ganz ehrlich, letztes Jahr war auch eines der härtesten Jahre meines Lebens, um das alles hier aufzubauen. Gott sei Dank läuft es gerade ziemlich gut. Ich habe teilweise 6 Stunden geschlafen, 5 Stunden geschlafen und ich hatte so viel Energie. Also ich hatte mehr Energie, als wo ich halt 8 Stunden geschlafen habe und dann was gemacht, was ich nicht wollte. Also ich finde diese Entscheidung extrem wichtig und ich bekomme es auch von Freunden mit, die wo einfach die Eltern die beeinflussen bei ihrer Wahl, weil ganz ehrlich, mit 18, wer weiß schon, was er da wirklich machen will? Man weiß auch noch gar nicht wirklich, wie das Leben funktioniert. Also vielleicht einige wissen das, ja, es gibt's und das ist auch ganz toll, aber viele wissen das auch nicht und man ist gerade mal in der Schule gewesen, man hat noch gar nicht wirklich was vom Leben erfahren, aber es wird ja dann schon erwartet, dass man entscheidet, was man macht. Und wenn dann die Eltern sagen, ja, das ist ja eine Akademikerfamilie, du musst auf jeden Fall studieren, alles andere sehen wir nicht, dann beeinflusst sich das. Und dann gibt es Menschen, und das habe ich wirklich erlebt, die gehen dann einen Weg, fangen was an zu studieren und eigentlich von vornherein fühlen die das nicht. Also die spüren, das ist nicht mein Weg, aber aufgrund dieser gesellschaftlichen Zwänge und Familie und dies und das, Abhängigkeit finanziell von den Eltern, wird dieser Weg immer weiter gegangen, sogar bis zum Abschluss, also jahrelanges Lernen. Und dann sind sie im Job und es gefällt ihnen immer noch nicht. Und sie machen immer noch weiter. Und ich finde, das ist so traurig, wenn man sowas hört. Also es ist ja schön, es ist ja gut, dass die Leute trotzdem noch funktionieren und zur Arbeit gehen. Aber Arbeit nimmt ja so viel Zeit von unserem Leben ein. Und ich finde es extrem wichtig, dass man auf sich hört und schaut, was ist denn das, was irgendwo aus mir herauskommt, wo ich meine Zeit investieren möchte, mein Leben investieren möchte. Und da sollte man sich wirklich abgrenzen. Das ist ja auch ein Thema, das du oft ansprichst, diese Grenzen setzen. Das ist mein Leben und ich entscheide über mein Leben.
Mhm. Da müssen viele aber erstmal dran kommen, dass das, was sie bisher als ihr Leben und ihre Entscheidung betrachtet haben, jetzt zum Beispiel beruflich, dass die dann meistens, es hat ja auch Vorteile, ne? Du hast dann ein Gehalt und Dienstwagen und dergleichen, kannst eine Familie gründen, dass die meistens, das ist dann die berühmte Midlife-Crisis, und manche haben die mit 30 oder mit 40, also immer so zu den runden Geburtstagen. Und zwar aus dem Grund, weil man dann denkt, ja, also geht es jetzt noch 10 Jahre so weiter? Ne? Und für diejenigen, die mit ihrem Leben zufrieden sind oder mit ihrem Beruf, die sagen, ja, geht weiter, ist okay. Ne? Und andere, wo eben sich ein Unmut aufgestaut hat und die sagen, ne, eigentlich ist es nicht meins, ne? Sondern es war der Wunsch meiner Eltern. Nicht so wirklich ausgesprochen, aber, und ich wusste auch nichts Besseres, dass die dann halt mit 40 sagen, also jetzt weiterhin noch in dieser Kanzlei, aber dann hat man Beziehungen aufgebaut und hat auch, sagen wir mal, weiß auch, wenn ich jetzt nochmal umsattle irgendwo, ja, hier bin ich angesehen und verdiene auch was in einem anderen Beruf, ne? Fange ich bei Null an, bei einer anderen Firma, das muss man sich sehr gut überlegen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich meine, ich komme ja auch aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme ja aus der Sportwissenschaft, habe ja auch lange studiert und dann im Konzern gearbeitet, im Startup gearbeitet. Und trotzdem, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, ne? Also ich bin aber auch schon jetzt, werde jetzt im August 30.
Oh Gott.
Ja, oh Gott, oh Gott. Nein, aber ich meine, wer schließt sein Studium ab, fängt an zu arbeiten? Die meisten machen, gehen den Weg ja dann weiter. Für mich war es schon eine krasse Entscheidung, jetzt nochmal was komplett anderes zu machen, auch in einem Bereich, wo ich jetzt nicht, ich sag mal, heimisch bin. Aber trotzdem war ich immer der Meinung, wenn du das Gefühl hast, dass du es machen musst, dann mach es einfach. Weil wenn du das wirklich möchtest, dann wirst du auch die Energie haben, das durchzuziehen.
Ja.
Es ist schwierig, ja. Ich möchte hier auch niemanden dazu überreden oder drängen, irgendwas zu machen, was ihm vielleicht gar nicht liegt. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. Also du hast ja selber gesagt, du wurdest ja eigentlich auch so ein bisschen am Anfang von deinen Eltern in eine andere Richtung gelenkt, da mit der Handelsschule und so weiter.
Mach was Sicheres.
Genau, dann hast du das Abitur nachgeholt und hast dann ja auch was ganz anderes am Ende gemacht. Das heißt, da war ja irgendwo auch etwas in dir, was dich dazu geführt hat, nehme ich mal an.
Ja, ich wusste es aber lange nicht. Also meine Eltern hatten, mein Vater war Autoverkäufer bei VW, meine Mutter hat nicht mehr gearbeitet, nachdem ich auf der Welt war. Und die hatten jetzt keine großen Ambitionen, war alles ein bisschen sparsam. Die haben mich auch nicht getriezt im Sinne von, du musst das und das machen. Aber ich habe auch gesehen, also so wie die hier leben und so, das will ich eigentlich nicht. Ich habe zum Beispiel früh gedacht, ich will möglichst meine Arbeitszeit, also arbeiten ist klar, ich will für mich sorgen, da will ich möglichst viel Geld verdienen in möglichst wenig Zeit. Ne? Und ich habe zum Beispiel damals unvorstellbar, da gab es eine Zeitschrift, die hieß DM, also D-Mark. Und die hatte einen Kurs über mehrere Monate gemacht, wie man an der Börse Aktien, wie man da reich werden kann. Ne? Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann habe ich diesen Kurs abgetippt. Es gab nämlich keine Fotokopiergeräte, aber wir hatten nur so eine kleine Schreibmaschine. Und wenn ich das heute sehe, dachte ich, oh ja, das wollte ich irgendwie machen. Völlig irre mit 13 irgendwie, wie hätte ich das umsetzen können in die Praxis. Aber es war so meins, mit wenig Anstrengung, ein bisschen so wie heute die Leute in den sozialen Medien, möglichst angenehme Art und Weise Geld verdienen. Und dann bin ich auf der Bank gelandet und dann, ja, kann man machen, aber interessiert mich nicht. Und dann bin ich bei IBM als Operator gelandet, weil ich war einfach neu. Mich haben immer Dinge auch nach einer Weile gelangweilt. Dachte, ich kann das jetzt, dann probiere ich mal was Neues. Also zum Schluss war ich, oder danach war ich Werbetexter, weil meine damalige erste Frau gesagt hat, hör mal, du schreibst doch gern und denkst dir verrückte Sachen aus. das wird hier bezahlt. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und war innerhalb von einem Vormittag, haben die mich genommen. Und dann zum Schluss aber, also hatte ich eigene Kunden und dann habe ich Versicherungen verkauft. Ne? Das war auch sehr angenehm, weil zwei Kunden am Abend und man konnte gut davon leben. Aber ich habe die dann verloren. Und im privaten Bereich hatte ich Kontakt einfach mit und im Freundeskreis, dass Menschen einfach schwer krank wurden und auch überlegt haben, sich umzubringen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Und mit denen habe ich dann zum Beispiel lange gesprochen, was spricht eigentlich dagegen, ne, sich umzubringen, ne, und dem Elend, das man so erlebt, sich zu entziehen. Und das hat mich irgendwie auch gefesselt. Da habe ich gemerkt, da habe ich gar keine Antworten drauf. Und trotzdem konnte ich mit dem Betreffenden irgendwie gut sprechen. Und so ist die Idee entstanden mit der Psychologie. Aber das entwickelt sich mit der Zeit. Ich hätte auch was ganz anders machen können. Ich wusste es lange Zeit nicht. Und mit deiner Idee mit dem Podcast und so, wo du brennst, ne, wenn man das jemand anderen erzählt, Mensch, du musst nicht irgendwie in die Fabrik gehen oder irgendwie einen langweiligen Job oder aufs Finanzamt. Du besorgst dir einfach drei Kameras, ne, und da lädst du Leute ein und dann musst du es aber schneiden, ne? Ist nicht so nur Spaß, du interessierst dich für Leute und dann holst du die rein und dann musst du aber nachts irgendwie ewig lange da die Dinger schneiden und in der Hoffnung, dass das jemand interessiert, ne? Ja, da sagen ganz viele Leute, ja, und was verdient man da? Ja, am Anfang ganz wenig, ne? Aber das kann sich steigen oder gar nichts. Das ist ja keine Geschäftsidee, wo ganz viele Leute sagen, oh, das mache ich. Es muss irgendwie von innen kommen.
Ich habe ein Jahr auch gar nichts verdient. Also gerade bei Podcasts, die ersten, du musst es machen, weil du das wirklich möchtest. Das muss intrinsisch sein. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, bei allen Dingen sollte das Intrinsische sollte vorwiegend sein. Und das Extrinsische, also ich finde, der Ansatz, ich mache jetzt etwas, um viel Geld zu verdienen, ist der falsche Ansatz. Sondern aus meiner Sicht ist der Ansatz, ich mache etwas, weil ich spüre, dass ich meine Energie da reinstecken kann. Und das wird dann so vielen Menschen Mehrwert bringen und dann wird es dich ja automatisch bezahlen.
Ja. Ist ein guter Plan, wenn er aufgeht, ne? Und es kommt auf das Feld an, wie lange das dauert. Da spielt die private Situation eine Rolle. Wenn man allein für sich ist, dann kann man sagen, naja, wenn ich am Anfang die nächsten 2 Jahre nichts verdiene, das stehe ich irgendwie durch, ne? Schlimmstenfalls gehe ich zur Tafel. Aber angenommen, du hast dich verliebt und du hast schon 1-2 Kinder, dann sagt deine Partnerin vermutlich nicht, oh ja, dann gehen wir zusammen zur Tafel, das wird lustig. Dann sagst du, spinnst du, hör mal, du kannst doch das und das. Ja, da musst du halt da wieder hingehen. Mensch, wach auf, werd erwachsen. Ne? Du bist jetzt Familienvater.
Das stimmt. Prioritäten ändern sich auch. Ich bin Single, ich habe keine Kinder. Wenn man Kinder hat, dann ist das auch nicht, dann gibt es andere Prioritäten. Absolut. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Es ging viel um Grenzen setzen. Und da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Wie kann ich lernen, gesunde Grenzen zu setzen, ohne mich schuldig zu fühlen?
Schuldig wem gegenüber?
Du hattest ja in einem deiner Blogs zum Beispiel auch erwähnt, das fand ich auch ein sehr interessantes Beispiel. Ja, bleiben wir bei dem Thema, das wir gerade auch hatten. Das war ja auch einer deiner Blogs. Schuldgefühle gegenüber den Eltern. Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht den Erwartungen meiner Eltern gerecht werden kann mit meiner beispielsweise Berufswahl.
Das ist ein häufiges Thema, weil da muss man ja, sagen wir, erstens mal spüren, eigentlich will ich kein Zahnarzt sein, ne? Also Arzt schon, ne? Aber Zahnarzt eigentlich nicht. Ja, und dann sagen die, und deine Eltern haben aber eine gut gehende Praxis oder der Vater hat eine gut gehende Zahnarztpraxis. Mensch, du bist undankbar, ne? Ich mach dir dann, du kommst in ein gemachtes Nest und ich will mich zurückziehen und wenn ich sage, hier, mein Sohn übernimmt das, ne, und nicht irgendjemand anderes, dann hast du von vornherein einen Patientenstamm. Also erstmal ganz viele Argumente, die dafür sprechen.
Ich verstehe auch kurz komplett diese Elternseite tatsächlich, weil wenn ich mir vorstelle, dass man sich ja selber irgendwie ein großes Business aufbaut und mit Schweiß und Blut irgendwie sein Leben lang und dann will man das ja eigentlich verschenken. Man möchte eigentlich, man denkt so, ah, die Kinder haben es jetzt gut.
Und man will ein Stück weit weiterleben. Und es macht aber einen Unterschied, ne? Ob du eben Kinder hast, die sagen, oh, das interessiert mich auch, wunderbar. Ne? Oder ob die Kinder sagen, nee, also überhaupt nicht, will ich nicht. Und das ist dann schon für den Elternteil ein Stück weit, das muss der verdauen. Der erlebt es sicherlich auch als Kränkung. Und dann kommt es auf den inneren Spielraum des Vaters oder der Eltern an, dass sie sagen, ja, aber das ist jetzt nicht wirklich, wir finden schon einen Nachfolger für die Praxis. Oder ob die sagen, ja, und was willst du denn dann stattdessen machen? Jetzt musst du aber mit einer guten Idee rüberkommen, ne? Und wenn du sagst, ja, ich mache Podcasts, ne? Und wie viel verdienst du dann, ne? Gerade wenn du dich vielleicht bei den Eltern deiner Angebeteten irgendwie, ne, so das berühmte Interview, aha, sie wollen unsere Tochter, ja, und was machen sie so? Das heißt, wir leben nicht alleine, ne? Und wenn du dann nicht eine gute Idee hast, sondern eine, mit der du allein vielleicht ganz gut durchkommen kannst, dann hast du ja eine Spielwiese und guckst, ob das trägt, ne? Aber wenn die, sagen wir mal, die Rechnungen nicht gezahlt werden und was weiß ich, die erste Beziehung sich dünne macht und sagt, ich will nicht so ein Hallodri haben, ich will irgendwie jemand, wo ich weiß, dass die Rechnungen bezahlt werden und wir uns eine neue Waschmaschine kaufen können. Und plötzlich fließt das so ins Private rein, obwohl du eigentlich nur eine berufliche Abneigung gegen irgendwas hast.
Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich habe diese Schuldgefühle gegenüber einer Person, aber ich möchte gerne klare Grenzen setzen. Wie kann ich mich befreien von diesen Schuldgefühlen und klar meine Grenze setzen? Weil ich glaube, das ist wirklich ein Problem von vielen Menschen.
Ja, das kommt auf die Familie an, auf die Eltern speziell. Ob, sagen wir mal, deine Wünsche, und das beginnt ja jetzt nicht im Erwachsenenalter, sondern eben auch in der Kindheit schon. Im Coaching lasse ich die Klienten meistens die Familienregeln aus der Herkunftsfamilie aufschreiben. Und viele sagen, bei uns gab es gar keine Regeln. Aber ich meine damit nicht die ausgesprochenen Regeln, die gibt's schon. Aber wir meinen die indirekten Regeln. Ne? Darf ich zum Beispiel Gefühle haben? Ja, und welche? Nur irgendwie Liebe und Gute? Darf ich auch wütend sein? Ne? Oder, was weiß ich, darf nur einer in der Familie wütend sein? Und das ist dann meinetwegen der Vater. Wenn es nicht nach dem geht, dann. Ne? Also wie funktioniert Familie zusammen? Und gerade die Berufswahl ist eben ein wichtiges Thema, wo man guckt, ja, was möchte ich? Und kriege ich dafür Unterstützung? Und gerade wenn man finanzielle Unterstützung bekommt, weiß man schon, was weiß ich, wenn jemand das Studium nicht fertig macht, wenn die Eltern viel Geld haben, kann man sagen, also gut, ein zweites Studium, aber ein drittes nicht. Ne? Sondern weiß man, das ist die Grenze. Und dann kann man den Deal eingehen, aber angenommen, es ist nicht wirklich deins, dann hast du auch das Gefühl, ja, ich habe das halt fertig gemacht, weil ich sonst nur noch Buffet gekriegt hätte. Und insofern ist das immer ein Verhandeln auch. Und ich habe zum Beispiel auch von BAföG gelebt, auch als ich das Abitur gemacht habe, auch als ich das Studium gemacht habe. Und ich war völlig frei. Meine Eltern haben sich aber auch nicht groß interessiert. Und das war für mich sehr hilfreich, dass die wussten, ja, also der studiert da irgendwas, was macht man eigentlich in Psychologie? Das hat sie auch nicht interessiert. Und dieses Desinteresse habe ich aber eben mehr auch als Freiraum genommen meistens. Manchmal hat es mich aber schon auch ein bisschen gekränkt, dass meine Mutter dann irgendwie gesagt hat, was machst du eigentlich beruflich? Ne? Hast du genug Kunden? Ich habe es schon oft erklärt, dass ich eine Praxis habe, ne, und dergleichen. Ja, und was machst du mit den Leuten? Ja, ich rede mit denen. Ja, und dafür gibt's Geld. Also auf dieser Ebene lief das. Sie hat sich nicht sehr interessiert. Und also dieses sich abgrenzen, die Eltern nicht zu enttäuschen. Die Eltern haben ja unterschiedliche Pläne auch mit den Kindern. Ne? Die sehen ja auch nicht die Kinder, wie sie wirklich sind, sondern die sehen ein Stück sich selber in den Kindern, haben auch in der Regel ein Lieblingskind. Auch wenn jede Eltern sagen, nee, das stimmt nicht. Also wir haben beide oder alle drei Kinder haben wir gleich lieb. Ne? Und die Kinder spüren das. Ne? Spätestens, wenn die Eltern gestorben sind und es ums Erbe geht, merkt man, die Rivalität, die Rechnungen, die Kontenrechnungen, die aufgemacht werden, dass jemand sagt, nee, ich will jetzt aber das und das. Ja, warum? Ja, dass du irgendwie Jura studiert hast, hast du ja nur den Eltern zu verdanken. Ne? Und ich, für mich war dann kein Geld mehr da. Und ja, mal soweit.
Das heißt, um Grenzen zu setzen, muss ich Freiraum schaffen. Du hast das Beispiel von BAföG genannt, wo du finanziell frei warst, sozusagen von deinen Eltern. Man muss sich Freiraum schaffen und man muss seine Ziele kennen.
Ja, und muss die Verantwortung übernehmen. Weil das BAföG hat bei mir auch nicht gereicht. Ne? Aber ich wäre nicht zu meinen Eltern gegangen, die hätten mir vielleicht Geld gegeben, sondern auch wieder, ich muss für mich alleine, Robinson hatte auch keine Möglichkeit, aber ich will mal auf die Nachbarinsel und guck mal, dass ich da irgendwie Unterstützung kriege. Ich habe zum Beispiel, in Heidelberg geht es ganz gut, Medikamententests gemacht. Ne? Das heißt, Blutproben abgegeben und 2-3 Tage lang da in der Klinik gelebt. Und das war auch wieder dasselbe Prinzip, wenig Arbeit, ne? Aber ganz guter Stundenlohn.
Eigentlich muss man ja auch nur Grenzen setzen, weil andere Menschen Grenzen nicht respektieren, würde ich sagen. Und gerade in der eigenen Familie fällt es natürlich schwer, wenn gerade die Eltern sind ja auch sehr emotional eingebunden und es fällt auch gerade, ich denke, vielen Müttern schwer, da emotional loszulassen. Und manchmal werden dann halt auch unbewusst Grenzen überschritten. Was ich sehr interessant fand, war, wo du in einem deiner letzten Blog über das Thema Neid gesprochen hast und ob Neid auch zwischen Eltern und Kind bestehen kann, worüber ich so noch nie nachgedacht habe tatsächlich, weil ich mir immer dachte, Neid entsteht vielleicht so zwischen Freunden, zwischen Geschäftspartnern, aber doch nicht zwischen Eltern und Familie, weil das ist ja eine ganz andere Konstellation. Und nachdem ich aber dann deinen Blog bzw. Podcast gehört habe, war mir klar, dass das doch passieren kann. Und in dem Sinne ist ja dieser Neid auch eine Grenzüberschreitung eigentlich. Würdest du das auch so sehen?
Naja, es kommt darauf an, wie deutlich oder wie aggressiv, wie jemand den Neid äußert.
Was ist Neid?
Neid ist der Vergleich mit jemand, der aus deiner Sicht irgendetwas besser oder schöneres hat. Und du vergleichst dich in der Regel immer mit nach oben. Du vergleichst dich mit Leuten, die halt mehr verdienen, schöneres Auto, schöneren Mann, leichteres Leben haben. Man vergleicht sich nie nach unten mit Leuten, die weniger haben. Und so macht man sich ja auch unglücklich, weil es gibt immer jemand, der irgendwas leichter und besser oder sonst was hat. Insofern ist Vergleichen nach oben immer schwierig. Ne? Also es macht dich unzufrieden. In dem Moment, wo du guckst, ja, wer hatten alles mehr, weniger Geld als ich, das sind Millionen. Ne? Das ist ja gerade diese neue, ich glaube, beim Spiegel war die Übersicht, gehören sie zu den reichsten Deutschen. Ne? Und damit ist man schon irgendwie mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, 4.000 Euro monatlich, wenn man die gesamte Bevölkerung nimmt. Ne?
4.000 netto?
Ich weiß nicht genau, ich bin ganz schlecht mit Zahlen, aber es ist nicht so viel, wo ganz viele Leute sagen, es heißt ja immer nur die oberen 3%, ne? Und da sind aber ganz viele mit drin. Ne? Aber zurück zur Familie, Da geht es ja meistens auch darum, nehmen wir mal an, was weiß ich, eine Mutter ist neidisch auf ihre Tochter, weil sie ganz früh sich dem Einfluss ihrer Familie nicht entziehen konnte und halt schon recht früh Kinder bekommen hat und auch bei der Partnerwahl mehr darauf geguckt hat, ja, mit wem kann ich denn Kinder kriegen? Und dann hat die jetzt eine Tochter, die irgendwie ganz andere Pläne hat, ne, und irgendwie sehr frei lebt, ne, und ab und zu eben doch kommt, ne, und sich mit 28 noch nicht festlegen will, wie sie mal leben will. Und dann kommt es auf die Mutter an, wie zufrieden die ist mit ihrem Leben oder ob die eben subtil Druck macht. Hör mal, du musst jetzt mal überlegen, ne? Und du bist ja schon 28 und wie sieht's mit Kindern aus? Und biologische Uhr und die Tochter aber sich da, ist doch mein Leben und dergleichen. Ja, aber, und die spürt, die Mutter ist enttäuscht, nicht weil das jetzt so ein schlimmer Lebensentwurf ist, sondern weil sie spürt, die Mutter vergleicht sich, als ich 28 war, denkt die Mutter, da hatte ich schon drei Kinder, nämlich dich und deine beiden Brüder. Ne? Ich hatte diese Freiheit nicht. Ja? Und das ist schmerzlich, wenn man das in der Zeitung liest, kann man sagen, naja, das gibt's. Ne? Aber in dem Moment, wo es die eigene Tochter ist oder der eigene Sohn, macht es was mit einem. Und dann braucht es schon eine große innere Reife, wo man sagt, ja, aber es ist mein Leben, ich habe das damals so entschieden, ne? Und meine Tochter oder mein Sohn, die entscheiden das anders. Und diesen inneren Freiraum, den haben halt manche nicht, sondern die sagen, das ist immer wieder typisch, ne? Das wird auch von den Medien und überhaupt alles irgendwie Pippi Langstrumpf-mäßig, ne? Nicht die Realität sehen, sondern ich mache mir die Welt, wie ich sie will. Und dann gibt's zum Teil erbitterte Kämpfe, wo eben dann auch die Kinder sich entziehen und sagen, also ich gehe nicht mehr nach Hause, weil ich kriege da immer irgendwelche Gardinen predigen, wie ich richtig leben sollte. Aber unter meinesgleichen geht das ganz gut. Ne? Ich kriege die Gardinen predigt nur von meinen Eltern, weil die eben mit 28 oder wo ich jetzt drin bin, nicht ihre Wünsche verfolgen konnten.
Ist da nicht ein Unterschied zwischen Neid und Missgunst? Weil Neid, ist nicht Neid etwas fast schon Natürliches, dass man es in gewisser Hinsicht spürt? Weil du hast es ja auch in einem deiner anderen Podcasts gesagt, dieser Neid ist ja, scheint ja in uns Menschen zu sein, denn dadurch ist es wie so eine Antriebskraft, auch Dinge besser zu machen. Mhm. Ist das nicht eine natürliche Energie in uns und ist dann nicht die Form, die destruktiv ist, die Missgunst?
Ja, also ich bin jetzt kein Linguist, um das so zu unterscheiden, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Neid kann positiv und negativ sein. Ne? Speziell in Deutschland kann man sagen, gibt es hauptsächlich oft begegnet man dem negativen Neid. Was weiß ich, jemand hat ein tolles Auto, ne, und sagt, hier, guck mal, selbst verdient mit dem und dem Geld. Und dann spürt jemand, ja, aber ist ja kein Wunder, ne, und überhaupt, ne. Und in anderen Ländern, nehmen wir mal Amerika, die sind da eher locker und sagen, Mensch, der hat ein tolles Auto, das interessiert mich, was muss ich machen, damit ich auch so ein tolles Auto bekomme, ne. Und hier in Deutschland, wo das mehr so, naja, ja, aber guck mal, was der irgendwie an Schadstoffen bringt und dergleichen. Und den kann man ja eh nicht fahren, ne, auf unseren Autobahnen. Also es wird leicht mies gemacht, was jemand hat. Und dahinter steckt eben oft auch ein destruktiver Neid, dass man dem anderen das auch missgönnt. Ne? Da kommt die Missgunst rein. Und ich habe mal einen Klienten vor vielen Jahren gehabt, der hat einfach gut verdient, weil er der Chef war. Ne? Und er hatte in der Garage irgendwie drei Sportwagen, ne, und noch einen kleinen Fiat oder was das war oder Opel oder und sowas. Und dann, ich habe den eine Weile begleitet und dann habe ich gesagt, mit welchem Auto fahren Sie eigentlich in die Firma? Und da sagt er, na, raten Sie mal, natürlich mit dem Opel, ne. Ja, und die anderen beiden, ja, es wird eigentlich mehr Spaß machen, mit dem Cabriolet da von Audi oder was zu fahren. Und warum machen Sie das nicht? Naja, Sie können sich ja vorstellen, wie meine Angestellten da drauf reagieren. Oh, da kommt der Chef, ne? Was hat er? Wieder den großen Audi TT. Warum? Ja, kann er sich nur leisten, weil wir für ihn arbeiten und weil er uns bei unseren Gehaltserhöhungen sehr sparsam ist, ne? Und das könnte man jetzt als positiven Neid nehmen. Mensch, der Chef hat einen Audi TT, ne? Aber das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Der wusste ganz genau, die werden nicht sagen, er ist trotzdem ein guter Chef, ne? Sondern mit der Zeit kriegt man das ja auch raus, ne? Und dann machen die ihre Witze, oh, da kommt er wieder mit dem Auto der Frau, damit er hier gut dasteht.
Das Phänomen finde ich sehr interessant, weil es gibt ja durchaus jetzt auch in den sozialen Medien Profile, die wirklich nur voll mit Luxusgütern sind. Ja, also ein Mann oder eine Frau, die sich sehr präsentiert und vielleicht auch körperlich, als auch in einem großen Haus ist, am Strand mit großen Autos und was weiß ich, Yachten oder was weiß ich. Es gibt ja solche Profile. Ja, nennen wir mal hier, es gibt doch diesen Dan Brazilian, der auch irgendwie schon ein älterer Mann ist und auch nur mit jungen Frauen, immer mit mehreren unterwegs ist und so, der irgendwie reich geworden ist.
Früher hat man gesagt, ein Playboy.
Ja, das ist definitiv ein Playboy. Man müsste ja meinen, dass da einfach nur Neid entsteht oder Missgunst, scheint aber nicht der Fall zu sein, sondern es ist ja so bei ihm, bin sicher, missgönnen ihm viele das, aber sehr, sehr viele Menschen folgen ihm ja auch deswegen.
Die nehmen das als positives Beispiel, ne? Also das, was der kann, kann ich auch. Oder nehmen es als Anleitung, wie mache ich das? Verdiene Geld, aber eben nicht mit einem normalen, langweiligen Job. Und viele Frauen und dergleichen. Und die realisieren das vielleicht auch dann. Und das ist in Ordnung. Und durch die sozialen Medien wird das sehr verbreitet, ne? Vieles davon ist aber auch nicht wirklich real. Das heißt, kriegt man raus, ja, den Lamborghini, den hat er gerade mal eine Stunde für das Foto irgendwie geleast, damit das Video gedreht wird, ne? Aber früher gab es Playboys, das war ganz klar. In Berlin, da ist der Rolf Eden, ne? Und in Amerika da der Herr Käfner. Und das war, ja, so kann man das machen, ne? Aber ganz wenige haben das als ihr Berufsbild oder als ihr Lebensmodell sehen können. Aber manche schon, die haben dann zumindest die Zeitschrift gekauft. Ja.
Ja. Das heißt, man kann diese Energie durchaus umwandeln.
Ja, auf jeden Fall.
Aus meiner Sicht ist Missgunst, man kann jetzt schreiten, Neid, Missgunst ist Definitionssache, Missgunst ist immer negativ aus meiner Sicht, weil wenn ich jemandem etwas missgönne, dann ruft das ja bei mir eine schlechte Energie auf. Als auch wenn ich mit ihm in Interaktion trete, dann wird er das ja auch spüren.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich eine Negativschleife. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich, wenn man gut mit sich und anderen umgehen will, notwendig, diese Energie umzuwandeln in eine Inspiration. Ja, zum Beispiel, ich könnte ja jetzt auch sagen, der Roland, der macht seit 18 Jahren Podcast, ich mache es erst seit anderthalb Jahren.
Loser. Opfer.
Ich könnte mich da in eine Opferrolle begeben. Aber anstattdessen ist es ja viel schöner, sich inspirieren zu lassen und sagen, hey, der hat schon so viel Erfahrung, ich lade ihn noch mal in meinen Podcast ein.
Genau, das ist raffiniert.
Nein, aber ich halte es für sehr wichtig, sich dessen bewusst zu machen, dass man auch Herr der Dinge ist.
Und das ist halt hilfreich, dass man guckt. Das ist halt praktisch auch, geht es ja um den Schatten, ne? Wenn ich irgendwie neidisch werde, Mensch, was hat der da für ein Auto, ne? Und wieso? Ganz bestimmt nur auf Pump oder wie auch immer. Und wenn es mich wirklich interessiert, wieso beschäftigt mich das eigentlich, ne? So, wieso gucke ich nicht auf andere Sachen? Und dann werde ich eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selber, ja, ich hätte auch gern sowas, ne? Aber ich kann das noch nicht, beziehungsweise ich habe die Vorstellung, da müsste ich irgendeine Arbeit machen, die ich nicht wirklich möchte. Brauche ich irgendeine Steuerberaterkanzlei? Das will ich nicht. Also man muss dann irgendwie seinen Frieden machen. Wenn es mir wirklich wichtig ist, dann werde ich einen Weg finden. Aber das ist der konstruktive Weg. Einfacher ist es, ne, neidisch zu sein auf die da oben, wer immer das auch ist. Da gibt es ja auch eine berühmte Tageszeitung, die diesen Neid bei den Menschen auch fördert, ne? Also die Bild-Zeitung regelmäßig spielt die Opferkarte, immer dann unter anderem beispielsweise, wenn die Diäten von den Bundestagsabgeordneten, die dürfen sich ja selber die Gehaltserhöhung bestimmen, dann am nächsten Tag kommt die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile, da stopfen sie sich wieder die Taschen voll, ne? Und für die armen Rentner ist nichts übrig. Ja? Und dann wissen die genau, die Auflage verkauft sich nochmal besonders gut. Weil ganz viele Menschen auch in Deutschland erleben sich als Opfer und nicht als Gestalter ihres Lebens. Und mit Opfer finden halt schnell andere Bekannte miteinander. Und dann können die gemeinsam schimpfen, ja, die da oben und so. Und zu der Diskussion sage ich immer, also wenn Sie neidisch sind auf die Diäten der Abgeordneten, müssen Sie einfach Politiker werden, ne? Das geht ganz einfach, da müssen Sie nicht studieren, ne, da müssen Sie keinen Beruf haben, aber der Pferdefuß ist, Sie müssen über Jahre die Ochsentour machen in Ihrem Bereich, auf jeder Kleintierzüchtervereinigung müssen Sie irgendwie erscheinen, und zwar sonntagabends, ne, wo Sie keine Lust haben, dahin zu gehen, damit die Leute Sie kennen, damit die Sie beim der nächsten Gemeinderatswahl auch wählen. Ja, das muss man mögen, ne? Und dann kommen sie auch in den Bundestag und ja, dürfen über ihre Diäten mitbestimmen.
Ich finde wichtig, was du gesagt hast, und zwar, dass das halt oft der einfachere Weg ist. Und ich glaube, also kurzfristig gesehen schon, aber langfristig gesehen ja nicht. Mhm. Weil klar, in dem Moment ist es einfach zu sagen, ja, beschweren wir uns doch beide mal über etwas, was uns beiden nicht gefällt. Aber und kurzfristig wird es uns auch mehr Energie kosten und so konstruktiv über die Dinge nachzudenken und zu handeln. Aber langfristig gesehen für unser Leben wird es uns ja weiterbringen, konstruktiv zu denken. Und es wird uns auch besser fühlen lassen, weil das ist ja so eine negative Energie, dieser ständige Neid, das ist ja von Negativität besetzt.
Ja. Ja, in der Theorie hast du recht, ne? In der Praxis ist es nicht so einfach, ne? Weil es ist es ist einfacher, sich zu beschweren und vor allem auch die Ursache der eigenen Unzufriedenheit. Warum bin ich in dem Job? Warum verdiene ich nicht mehr? Wie auch immer. Ich habe das ja bei ganz vielen Klienten auch, die sind vielleicht 20 Jahre in einem Konzern und sagen, ja, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ne, mit der Ausbildung. Aber die eigentliche Arbeit, das wiederholt sich jeden Tag und ich will das eigentlich, ne, und kommt immer das eigentlich, ich will das nicht. Und dann kann man irgendwie sagen, ja, Sie könnten sich ja selbstständig machen, ne, mit dem Wissen, mit dem Know-how oder bei einer anderen Firma bewerben. Und dann sagen, ja, habe ich schon geprüft, ne, aber da war eine andere Firma, die mich nehmen würde. Ach, die sind irgendwie 80 Kilometer entfernt, da müsste ich jeden Tag pendeln. Ja, kommt nicht so gut, ne? Oder da müsste ich halt wieder 2 Hierarchiestufen weiter unten anfangen. Das heißt, es kommt immer, sagen wir mal, die Komfortzone dazu. Und das heißt, dann kommen wir wieder drauf auf deine Idee, da braucht man was, wo man sagt, das will ich unbedingt machen. Und dafür bin ich auch bereit, was weiß ich, die Pensionsansprüche irgendwie in den Wind zu schreiben. Hauptsächlich interessiert mich die Aufgabe. Und ich gehe ins Risiko, weil man weiß vorher nicht, so wie du auch, kann ich da wirklich davon leben oder kann ich da eine Familie davon ernähren, wenn mir das wichtig ist. Und den Schritt, den scheuen halt viele, also ganz viele. Und das ist generell bei Persönlichkeitsveränderung. Die meisten Menschen wollen sich eigentlich nicht verändern, ist so mein Fazit nach vielen Jahren, 30, 40 Jahren mit Arbeit mit Menschen. Die meisten Menschen wollen sich besser fühlen, keine Frage, ne? Aber zwischen besser fühlen und verändern liegt eben der Schritt, da muss man auch was anderes machen. Ne? Und das siehst du in ganz vielen Bereichen. Was weiß ich, du bist ja fit und schlank. Ne? Ich mache seit vielen Jahren auch ähnlich. Ja? Aber ich gehe 2-mal die Woche ins Kieser. Ne? Aber die Fitnessbetreiber, die leben von den Leuten, die an Jahresanfang sagen, also im nächsten Jahr, ne, jetzt höre ich mal auf mit Alkohol und ich werde mal fitter und dergleichen, melde mich da an. Ne. Ja, da haben die einen großen Zuwachs an Mitgliedern, ne, und verkaufen ihre Jahresverträge. Und ich habe mal einen gefragt bei uns beim Kiesertraining und die sagen, wie viele von denen sind denn nach einem Vierteljahr noch da? Und dann sagte der, nach einem Vierteljahr sind ungefähr ein Drittel oder zwei Drittel noch da und das, die Kurve nimmt ab.
Ja, das stimmt.
Weil da ist kein, das ist wie mit dem Runners High, ne? Da kann man irgendwie, ja, bis man sich wirklich gut fühlt. Oder ich bin damals auch ins Kiesertraining gegangen, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ne? Und ein kluger Chirurg hat gesagt, ja, ich kann da jetzt mal eine Spritze reinsetzen, aber langfristig müssen sie ihre Muskeln aufbauen. Und das ist nicht so, ja, kriegt man auch keine tollen Gefühle. Ne? Das wird kein Dopamin ausgeschüttet, aber es ist eine Vorsorgemaßnahme. Und dann ist es aber schwer, oder nicht, sagen wir mal, nicht leicht, solche Gewohnheiten aufzubauen. Egal, ob man jetzt Dauerlauf macht oder Joggen oder sowas. Hat auch wieder etwas mit dem Umfeld zu tun. 50er Jahre gab es keinen Dauerlauf. Gab es zwar Sportvereine und so, aber niemand ist freiwillig irgendwie rumgelaufen. Wenn man das gesehen hätte, man gedacht, Mensch, was denn das? Ein Einbrecher, ne? Der da irgendwie läuft. Und zwei Leute hinterher. Das sind vermutlich die Verfolger. Heute wundert man sich nicht darüber, sondern wundert sich eher. Aber es sind auch kulturelle Moden entstanden. Was, du bist irgendwie 40 und wiegst zu viel oder isst zu viel Fleisch und so. Also die Landkarten, was ein gutes Leben ist und worauf man achten muss, haben sich total verändert.
Ich fand den abschließenden Spruch von dir sehr gut. Viele Menschen möchten sich besser fühlen, aber nur die wenigsten Menschen möchten sich verändern.
Gilt für mich auch. Ich verändere mich auch nur, wenn ich es merke, es geht so.
Der Leidensdruck groß genug ist, ja.
Aber viele Leute, sage ich mal auch, die leiden lieber. Ne? Also ich sag mal, wer in meinem Newsletter ein Interview mit einer Frau, die ist als Fettlöserin bekannt, die hatte 340 Kilo, hat die gewogen. Und also die hat bestimmt einen Leidensdruck. Ne? Allein wenn du morgens aus dem Bett willst oder die Treppe hochkommst, du spürst es. Und die hat daraus ein Comedy-Programm gemacht. Ne? Aber die meisten Leute mit Übergewicht, mit starkem Übergewicht, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste, aber Brigitte Diät und dergleichen, fühlt sich halt nicht so gut an. Ne? Und Essen ist ja was Hochemotionales. Da geht es ja nicht darum, dass man das irgendwie braucht, ne? Sondern wenn du dich belohnen willst, dann machst du das nicht mit einem Päckchen Magerquark, sondern irgendwas, was irgendwie fett, salzig oder alkoholisch ist. Ne? Weil das bringt das Dopamin. Ne?
Veränderung schmerzt, aber aus meiner Sicht ist es unumgehbar, wenn man sich langfristig gut fühlen möchte. Ich finde, das sind gute abschließende Worte. Mhm. Roland, am Ende des Podcasts stellt dir immer der vorangehende Gast eine Frage. Und zwar stellt dir Vivian Dittmar, Autorin, folgende Frage. Was ist der Sinn des Lebens?
An meiner langen Pause merkst du schon, dass das eine schwierige Frage ist.
Das ist eine sehr große Frage, ja.
Den Sinn des Lebens kann man nicht finden. Im Sinne von, der liegt irgendwo vergraben oder irgendein Guru in Indien wird mir den verraten, was der Sinn meines Lebens ist. Ich glaube, den Sinn des Lebens als Faktum oder als Schatz, den gibt es nicht, sondern den muss man finden. Und er hat auch nicht immer etwas mit tollen Autos oder einem erfüllenden Beruf zu tun. Ich beziehe mich ja immer gern auf Viktor Frankl, ne? was für den der Sinn des Lebens ist. Und der ist ein gutes Beispiel dafür, dass da widrige Umstände einem dabei helfen können. Und für mich zum Beispiel ist der Sinn des Lebens, dass ich eine Familie habe, obwohl ich Einzelkind bin und eine tolle Frau gefunden habe, die es mit mir aushält. Und dass ich einen Beruf gefunden habe nach vielen Irrungen und Wirrungen. Und ich habe viel ausprobiert und auch viele verschiedene Formate, wo ich anderen helfen kann und auch mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben kann. Und bin sehr glücklich, dass das geht. Als Bankkaufmann wäre das nicht gewesen. Da konnte ich immer nur, was weiß ich, die Auszüge überreichen oder irgendwie eine Versicherung abschließen. Ja, aber was ich heute mache, unter anderem natürlich auch durch die Medien, einen größeren Wirkungskreis, da bin ich sehr, sehr froh. Und deswegen mache ich das auch noch mit 76 Jahren. Und auch obwohl ich merke, es wird anstrengender oder nicht ganz leicht, ne, sage ich ja, aber zu Hause auf der Parkbank sitzen kann ich immer noch, ja.
Roland, wenn die Menschen dich, deine Coachings, dein 3-Stunden-Coaching finden möchten, wo können sie das tun?
Natürlich im Internet. Ich habe eine Seite, Seminare-Seite, die heißt www.seminare4u, also mit 4.de. Und ich habe einen großen Blog mit ungefähr 1000 Artikeln, mit vielen Fallgeschichten aus den letzten Jahren, weil ich eben meine Praxis, es gibt halt, sagen wir mal, Milliarden von Menschen, aber es gibt nicht Milliarden von Konflikten, sonst könnten wir ja die Arbeit gar nicht tun. Es gibt eine Handvoll Konflikten und die hab ich in Fallgeschichten auf dem Blog verlinkt und auch als Podcast. Und da finden die, ja. Mittlerweile auch bei Spotify und dergleichen. Also im Internet einfach nur Roland Kopp-Wichmann eingeben und dann findet man einiges.
Die Links findet ihr in der Beschreibung. Roland, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Leon, ich danke dir sehr. War ein besonderes Erlebnis, nach Nürnberg zu kommen, weil hier habe ich ja mein Abitur nachgeholt, hier im ZABO, und habe sehr positive Erinnerungen an die Stadt. Vorhin mit dem Taxi bin ich da um die Burg herumgefahren, dachte ich, ja, genau, hier war das. Hier hat's eine wesentliche, gute Richtung genommen mit dem Abitur.
Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.